Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ja, ich begrüße die vielen Anwesenden sehr herzlich zu einer Aufzeichnung des Büchermarkts hier auf der Bühne des Deutschlandfunks. Mein Gast ist Patricia Schlosser. Sie ist Journalistin, Podcasterin, Filmemacherin und sie hat ein erstes Buch geschrieben, das heißt, langer Titel, Im Untergrund, der Arsch von Franz Josef Strauß, die Raff, mein Vater und ich. Jetzt sollte man vielleicht gleich dazu sagen, der Arsch von Franz Josef Strauß, das ist keine posthume Politikerbeschimpfung, sondern es handelt sich tatsächlich um einen Körperteil, der irgendwann, das ist auch ein bisschen komisch, ins Bild kommen wird. Der Titel, Frau Schlosser, kommt so ein bisschen hip, ein bisschen poppig daher, lässt vielleicht darauf schließen, dass Sie auch an eine bestimmte Zielgruppe gedacht haben, mit diesem Buch und vielleicht auch mit Ihrem Podcast.
Ja, das stimmt. Also es sollte schon auch jüngere Leute ansprechen, die so wie ich, also jetzt nicht viel mit dem Thema zu tun hatten, das nicht aus Erinnerungen kennen, sondern später Geborene sind, so wie ich ja auch. Also ja, genau, das hoffentlich funktioniert, so war die Hoffnung.
Für die sechsteilige Podcast-Serie, die diesem Buch vorausging, haben Sie eine mehrjährige Recherche gemacht. Sie haben sich auf die Spuren derjenigen Menschen begeben, die sich im Umfeld der sogenannten dritten Generation der RAF bewegen, die eine Erinnerung daran bewahren oder auch die eine Erfahrung damit gemacht haben. Mhm. Was hat Sie zu dieser Recherche bewogen?
Also dazu bewogen hat mich erstmal die Nachricht, dass diese drei Leute, diese drei bis heute gesuchten, untergetauchten, mutmaßlichen XRF-Mitglieder immer noch da draußen unterwegs sind. Also die werden ja seit über 25 Jahren gesucht. Und ich habe von dieser Nachricht beim Geschirrabspülen gehört und dachte mir dann, das ist ja der Wahnsinn, dass das einfach immer noch so ist. Und dass man sie bis heute nicht gefunden hat und irgendwie ja inzwischen auch schon längst vergessen hat. Also es war so ein bisschen wie Gespenster, die wieder aus der Vergangenheit in die Gegenwart gespuckt wurden. Und dazu kommt, dass mein Vater früher Streifenpolizist war zu den Hochzeiten der RAF. Und als ich mit ihm darüber gesprochen hatte, habe ich einfach gemerkt, wie ihn das immer noch beschäftigt und aufregt. Und das war dann für mich so ein Zeichen, dass das eine Geschichte ist, in der viel mehr steckt, als diese Nachrichtenlage zuerst klar gemacht hat. Aber dass es dann dazu kommen wird, dass mein Vater und ich uns auf Recherche machen, das war mir jetzt erstmal so nicht klar. Das hat sich dann alles so entwickelt.
Damit ist auch der Vater im Titel geklärt. Die drei Terroristen, RAF-Mitglieder, die Sie suchten, waren Daniela Klette, Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig. Sie gehören zur sogenannten dritten Generation. Erzählen Sie uns ganz kurz, was hat es mit diesen Personen auf sich?
Also die sind Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre untergetaucht und werden seitdem gesucht. Sie sollen an mehreren Anschlägen beteiligt gewesen sein. Die dritte Generation, die geht ja immer so ein bisschen unter in den RAF-Generationen. Man konzentriert sich halt immer viel auf die Gründergeneration, also Baader, Meinhof, Enslin und so weiter. Dabei ist die dritte aber tatsächlich die, die das Ganze, wenn man das so sagen will, am professionellsten betrieben hat. Also die hat Morde begangen, die bis heute nicht aufgeklärt sind, insgesamt 9 Stück. Und das eben auf so eine Art und Weise, dass man einfach das keinem Täter zuordnen kann bis heute. Also sie sind so ein bisschen irgendwie diese vergessene Generation, aber eigentlich auch die, die das Ganze so am professionellsten gemacht hat. Den Terror am krassesten eigentlich von allen vorangetrieben hat.
Und die auch nach der offiziellen Auflösung der RAF immer noch unterwegs sind. Es gab auch nachher noch Überfälle auf Geldtransporter.
Genau, wobei man da ja natürlich sagen muss, das ist wohl nur eine Geldbeschaffungsmaßnahme und hat jetzt mit der RAF und ihren Zielen wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig viel zu tun, sondern die werden schlicht Geld brauchen, um sich im Untergrund finanzieren zu können.
Mhm. Gut, Sie sind Patricia Schlosser, Journalistin ins B, am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere sagen, ich hefte mich auf die Spuren der RAF. Was haben Sie gemacht als erstes?
Ich habe zuerst alles gelesen, was man dazu lesen kann und eben dann schnell festgestellt, dass es zur dritten Generation gar nicht viel Material gibt. Da haben wir kaum Informationen dazu. Und dann habe ich versucht, einfach mit so vielen Leuten wie möglich zu sprechen, also sowohl aus dem linksextremistischen Umfeld, frühere RAF-Mitglieder, frühere Fahnder, das LKA, die ja da heute mit betraut sind, mit der Aufgabe, die drei zu finden und einfach versucht zu streuen, dass ich die drei gerne finden würde.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben Ihren Vater mit einbezogen in diese Recherche, Ihr Vater.
Ich habe ihn gezwungen.
Sie haben ihn quasi gezwungen.
Ja.
Ihr Vater ist Polizist im Ruhestand, war aktiv als die Rasterfahndung in Deutschland lief, und er ist auch ein Zeitzeuge des Anschlags während der Olympischen Spiele in München 1972. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Jetzt möchte ich aber erstmal von Ihnen wissen, Frau Schlosser, was passiert denn in der Familie, wenn man als junge Frau aufsteht und sagt, Vater, Papa, du weißt da was, was ich nicht weiß, worüber wir auch noch nicht geredet haben. Ich begebe mich jetzt auf die Suche. Was ist da passiert?
Ja, hat gesagt, dass das ein Riesenschmarrn ist.
Bayerisch.
Also totaler Quatsch, dass wir das auf keinen Fall machen, wie ich auf so eine bescheuerte Idee komme und dass ich mal endlich was Vernünftiges machen soll. Also dazu muss man wissen, dass ich aus einer richtigen Polizistenfamilie bin. Also nicht nur mein Vater ist Polizist gewesen, sondern mein Bruder ist auch Polizist. Das heißt, meine Mutter ist Krankenschwester, die ist immerhin keine Polizistin geworden, aber wenn wir zu viert am Tisch sitzen, dann gibt's einfach schnell Streit, weil ich oft anderer Meinung bin als mein Vater und mein Bruder. Und das war also eine Riesenherausforderung, zu beschließen, mein Vater und ich machen jetzt was zusammen. Das haben wir auch noch nie gemacht. Und ich habe auch nie mich groß für seine Polizistenvergangenheit interessiert. Das war mir eher fast schon peinlich, jedenfalls als Jugendliche, dass man halt einen Bullen als Papa hat, ne? Das ist jetzt nicht so, womit man hausieren geht. Und erst durch diese RAF-Geschichte ist mir dann bewusst geworden, dass ich meinen eigenen Vater dazu noch nie gefragt habe, wie eigentlich sein Leben als Polizist aussah und wie ihn das beeinflusst hat, weil er war ja schließlich damit der erklärte Feind der RAF, also er war ja auf der anderen Seite.
Sie beschreiben das sehr anschaulich, Patricia Schlosser. Lassen Sie uns mal einen Ausschnitt aus Ihrem Buch hören.
Ich bin das schwarze Schaf meiner Familie. Die Einzige, die weder regelmäßige Arbeitszeiten noch ein regelmäßiges Einkommen hat. Die Einzige, die studiert hat. Mein 2 Jahre jüngerer Bruder hat bei der Polizei angefangen, als ich noch in Unisälen herumdümpelte. Während er mit seiner Ehefrau Laura eine halbe Stunde von meinen Eltern entfernt lebt, tingle ich als freie Journalistin um die Welt, habe einen abenteuersüchtigen Buchautoren als Freund und oft nicht mal einen festen Wohnsitz. Wie das alles funktionieren kann, ist meiner Familie ein beständiges Rätsel. Mir manchmal auch. Ich beuge mich über mein Stück Kuchen. Soll ich meinem Vater wirklich von meiner Idee erzählen? Wie genau eigentlich? Lass uns gemeinsam 3 frühere Terroristen suchen. Er wird sich aufregen. Ist er jetzt schon auf 180? Dass wir bei unseren Diskussionen immer so in Rage geraten, liegt uns im Blut. Wir sind beide stur. Dazu kommt, dass die gegenwärtige Nachrichtenlage Aufreger produziert, die unsere Meinungsverschiedenheiten ständig auflodern lassen. Pegida, neue Polizeigesetze in Bayern, Islamismus. Die Aufregerdichte ist höher geworden in den vergangenen Jahren. Ständig müssen wir uns demonstrieren, wie falsch der andere mit seiner Sicht liegt. Überzeugen lassen wir uns nie voneinander. Es gewinnt keiner. Auch heute reicht es wieder nur zum Waffenstillstand, der oft schlimmer zu ertragen ist als der Streit zuvor. Mein Vater schaufelt finster Käsekuchen in sich hinein. Iss nicht so schnell, mahnt meine Mutter. Mein Vater funkelt sie an. Das kommt davon, weil ich mich so aufregen muss, sagt er und deutet mit dem Kinn in meine Richtung. Pff, mache ich und hacke auf mein eigenes Kuchenstück ein. Meine Mutter verdreht die Augen. Er wird mich für verrückt erklären und ich kann es ihm nicht mal verübeln. Egal. Ich gebe mir einen Ruck. Sag mal, Papa, hast du deine alten Polizeiunterlagen noch? Ja, freilich, auf dem Dachboden. Können wir uns die mal ansehen? Seine Gabel verharrt in der Luft. Ich erzähl's dir oben, hat was mit meiner Arbeit zu tun, sage ich schnell und möglichst neutral. Er zuckt mit den Achseln, was auch immer, und isst weiter. Ich beuge mich wieder über mein Kuchenstück, damit er nicht sieht, dass ich Blut und Wasser schwitze. Hoffentlich geht das nicht nach hinten los.
Vielen Dank, Patricia Schlosser. Im Roman würde man sagen, wenn es in den Keller geht, um eine Kiste zu finden, dann geht es ins Unbewusste. Wenn es auf den Dachboden geht, dann geht es in die Erinnerung hinein. Ich fand das schon lustig, dass diese Kiste tatsächlich auf dem Dachboden steht.
Ja, und dass sie halt auch gar nicht, wie man sich das dann so wünscht als Journalistin, wenn man schön was beschreiben will, so staubig ist und da schummriges Licht, sondern alles war schön ordentlich aufgereiht, weil meine Eltern beide total... darf ich Ordnungsfanatiker sagen? Sehr ordentlich sind auf jeden Fall. Ja, so typisch halt eine Krankenschwester und ein Polizist, da wird alles aufgeräumt, da ist alles fein säuberlich verstaut.
Sie haben sich auf die Suche begeben und irgendwann ist Ihnen ja klar geworden, dass hier eigentlich mehrere Geschichten laufen. Ja? Es ist die Geschichte Ihrer Suche. Es ist das, was Sie tatsächlich finden, denn Sie haben tatsächlich Menschen getroffen, die noch in Kontakt waren oder sind mit den drei gesuchten Personen. Und es ist natürlich auch die Begegnung mit Ihrem Vater, das Gespräch zwischen den Generationen, was dann entsteht. Wenn Sie jetzt auf das fertige Produkt schauen, Frau Schlosser, was ist denn für Sie das Wichtigste an dieser Podcast-Serie und an diesem Buch?
Also das Wichtigste für mich persönlich ist tatsächlich, dass mein Vater und ich durch diese 1,5 Jahre Recherche zu einem größeren Respekt miteinander gefunden haben. Also es war echt ein bisschen wie eine Familientherapie. Und ich hätte das nicht gedacht, dass es am Ende wirklich so kommen kann, dass wir lernen, besser zu diskutieren, besser zu streiten, nicht so grundsätzlich auf unseren Meinungen zu bestehen, sondern den anderen auch zuzulassen und dass wir uns einfach dadurch besser verstanden haben, so über Generationen hinweg, über die unterschiedlichen Erfahrungen, darüber hinweg, was wir für unterschiedliche politische Einstellungen haben. Und das war wirklich einfach sehr schön. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist in der Tat einfach so, dass, dass ich meinen Vater jetzt nicht nur als meinen Papa sehe, sondern als einen Menschen mit einer eigenen Geschichte, die mir viel Respekt einflößt.
Gut, die Recherche. Sie beide begeben sich auf den Weg, auf Autobahnen. Sie besuchen entlegene Orte in Nordrhein-Westfalen. Und man kann in diesem Buch eigentlich auch erfahren, wie eine investigative Reporterin heranwächst. Sie stellen jede Menge Zähigkeit, Hartnäckigkeit, auch Frustrationstoleranz unter Beweis. Welches journalistische Selbstverständnis steht denn dahinter?
Ich würde sagen, man muss sich alle unterschiedlichen Sichtweisen, die es zu einem Thema gibt, anschauen, die auch mal ein bisschen zur Probeweise anziehen fast schon und sich dann aber zwischen alle Stühle setzen. Also ich glaube, der Platz von einem Journalisten ist zwischen allen Stühlen. Ich glaube nicht an die objektive Berichterstattung, das will ich damit nicht sagen. Ich glaube sogar, dass es besser ist, sich einzugestehen, dass man nun mal als Mensch subjektiv ist, auch als Journalist. Aber ich will damit sagen, dass man trotzdem unabhängig gegenüber allen Positionen bleiben muss und das auch aushalten muss. Also es war ja auch so, dass es einen gewissen Druck auf mich gab durch die linksextreme Szene, in der ich mich bewegt habe. Und das war für mich schon eine Herausforderung, dem auch standzuhalten und da nicht nachzugeben und auf genügend Distanz zu bleiben.
Erzählen Sie uns, Sie haben schon erzählt, wie Sie recherchiert haben, erzählen Sie uns, wo Sie recherchiert haben. Sie haben sich ja unter anderem in die Hafenstraße begeben, Sie haben eine Institution, die heißt die Rote Hilfe, aufgesucht. Wen haben Sie da getroffen und wie sind Sie vorgegangen?
Ja, also ich habe einfach versucht, Kontakt im linksextremen Milieu aufzunehmen und war da an entsprechenden Stellen. Also eben zum Beispiel die Rote Hilfe ist ja eine Organisation natürlich, die man in dem Zusammenhang besuchen muss. Dann war ich in der Hafenstraße, das soll ja der Ort gewesen sein, wo das Trio auch zuletzt gesehen wurde. Also ich habe mit mehreren Leuten auch sprechen können, die drei von früher kennen, was mir geholfen hat, das auch ein bisschen besser verstehen zu können, wo kommen die her und warum haben sie sich vielleicht auch dazu entschlossen, zu dem, was sie dann gemacht haben, also dass sie in den Untergrund gegangen sind. Aber ich habe dabei auch Erfahrungen gemacht, die mich frustriert haben. Also zum Beispiel wurde ja auch ein Artikel über mich veröffentlicht in einer linksextremistischen Zeitschrift, dass man nicht mit mir sprechen soll. Und da wurde von mir gewarnt, so in der Richtung, dass ich eigentlich nur eine Staatsschutzmitarbeiterin bin, die sich so versteckt versucht, dort in der Szene zu bewegen. Und das war ganz schön erschreckend zu sehen, dass die wie in einer Zeitkapsel ihre Meinungen bewahrt haben aus den 70er Jahren und sich daran auch einfach nichts geändert hat. Sie auch keine Reflexion wollen, sie wollen nicht darüber nachdenken, sondern sie wollen das so behalten, wie es ist. Also so, es hat einen sehr folkloristischen Charakter und jemand, der das diskutieren möchte, wie ich, der wird dann einfach als Bedrohung wahrgenommen.
Dazu gehört auch eine bestimmte Sprache. Ich zitiere mal einen Satz, den ich in Ihrem Buch gefunden habe. Und zwar gab es eine Korrespondenz zwischen Volker Staub, der im Gefängnis war, und einer jungen Frau da draußen, die quasi mit ihm Kontakt aufrechterhalten hat. Und in einem dieser Briefe schreibt Volker Staub: Du musst deine Bedürfnisstruktur noch einmal ernsthaft umflügen und politisieren. Ein Bedürfnis ist nicht deswegen echt, authentisch, revolutionär, weil es ein Bedürfnis ist. Also das ist so eine Mischung aus einem Aufruf, politisch tätig zu sein und zugleich einem ganz großen Appell an die Gefühlswelt. Ist das so ein Sprachkokon, der Ihnen öfter entgegenkam? Ist das typisch für die Menschen in diesem Umfeld?
Also ich glaube, es ist typisch, dass man sich sehr verkopft ausdrückt. Und dass damit eine gewisse Überheblichkeit auch einhergeht, dass man also nicht die einfache Sprache ist da zielführend, sondern eher je verschachtelter man sich ausdrücken kann, desto höher wird das auch irgendwie angesehen. Ja, das ist mir öfter begegnet tatsächlich, sodass es oft richtig schwierig war, überhaupt zu verstehen, was damit gemeint wird.
Das Untertauchen ist ein großes Thema. Menschen, die irgendwann in ihrem Leben beschlossen haben, im Namen der RAF unterzutauchen, die auch wieder aufgetaucht sind oder die nicht wieder aufgetaucht sind. Sie haben mit mehreren Menschen gesprochen, die diese Entscheidung fällen mussten oder gefällt haben. Was sagen die denn? Was war denn das Attraktive daran, unterzutauchen, das Leben, wie es ist, hinter sich zu lassen?
Ja, ich denke mal, das ist so ein erster Impuls, den wir wahrscheinlich alle kennen, dass man sich erst mal denkt, man muss weg. Und dann an irgendeinen Ort kommen, an dem man Ruhe hat, um mal nachzudenken, die Situation durchzudenken und dann vielleicht zu einem Entschluss zu kommen, wie man sich weiter verhält. Das habe ich auf jeden Fall öfter gehört, dass es die Leute sich nicht denken, ich verschwinde jetzt für immer, sondern sie denken sich, ich verschwinde jetzt erstmal, bis ich weiß, wie ich damit umgehen muss mit der Situation und dann finde ich einen Weg, um daraus wieder aufzutauchen und das passiert dann einfach nicht mehr. Sondern man stellt fest, man ist dann auch einfach lost in diesem im Untergrund, in Anführungszeichen. Und man ist dann einfach auch jemand, nach dem gesucht wird.
Hätten Sie an der Stelle einen Vorschlag zu machen?
Ich denke, da müsste es auch von Staatsseite ein Entgegenkommen geben, damit es einem leichter gemacht wird. Ja, Amnestie ist ein Thema in dem Zusammenhang. Allerdings muss man da auch sagen, es ist natürlich sehr schwierig, weil jetzt haben sie ja auch noch, also diese drei, um die es geht, die haben ja auch Raubüberfälle begangen. Also die sind einfach Räuber, Geldräuber. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, man kann doch nicht einfach Kriminellen Amnestie versprechen, weil sie mal politisch auch kriminell waren. Und dann wären sie ja die besseren Räuber sozusagen gegenüber Räubern, die einfach nur aus Geldgründen rauben. Das wäre ja irgendwie idiotisch. Deswegen ist Amnestie sehr schwierig. Aber ich denke trotzdem, dass es irgendeine Form von gegenseitigem Austausch geben müsste, um Leuten das zu ermöglichen, wieder aus dieser Situation seit über 20 Jahren untergetaucht zu sein, hervortreten zu können.
Was mir an Ihrem Buch klar wurde, ist, dass sowohl Zeitzeugen als auch tatsächlich Beteiligte, man kann auch sagen Täter, in unserer Gesellschaft leben. Einer von ihnen ist ein Verleger, Karl-Heinz Delvo, der hat auch einen Wikipedia-Eintrag. Ich lese das mal eben vor. Ein ehemaliger deutscher Terrorist der Rote Armee-Fraktion. Er war 1975 an der Geiselnahme und den Ermordungen in der deutschen Botschaft in Stockholm beteiligt und wurde zu 2x lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Seit seiner Freilassung 1995 arbeitet er als Dokumentarfilmer, Verleger und Gastwirt. Also das ist kein Pappenstiel. Sie haben diesen Mann getroffen. Frau Schlosser, wie ist diese Begegnung denn verlaufen für Sie?
Ja, man muss dazu noch sagen, dass er schließlich seine Strafe auch abgesessen hat, ne? Also ist das auch legitim zu sagen, dass man danach wieder Mitglied der Gesellschaft wird. Ich fand erstmal sehr gut, als wir uns getroffen haben, dass sie sich überhaupt mit mir getroffen hat. Weil ganz viele, die ich angeschrieben habe, die wollten sich ja nicht mal dazu in irgendeiner Form äußern, also nicht mal per Brief oder per Mail. Und er hat gesagt, okay, wir treffen uns. Dann waren wir einen Kaffee zusammen trinken. Er hat sich das alles angehört und hat dann allerdings später per Mail abgesagt, was sein gutes Recht ist natürlich. Aber er hatte das so formuliert, dass er als in seiner Generation, so hat er geschrieben, hätte man wenigstens noch gewusst, für was man kämpft. Und wir, also meine Generation, die wüsste ja nicht mal mehr, für was sie eigentlich kämpft. Und das fand ich ziemlich arrogant, das so abzutun. Ich meine, was der alles gemacht hat, das ist Teil einer Terrorbewegung gewesen. Und zu sagen, naja, aber wir wussten immerhin, für was wir stehen und ihr habt keine Ahnung mehr, für was ihr steht, das fand ich schon ganz schön Brocken.
Sie waren ärgerlich an der Stelle.
Ich war sehr verärgert, beziehungsweise zuerst habe ich mir gedacht, naja, da ist ja schon was dran, dass meine Generation nicht mehr so weiß, für was sie steht. Aber dann fand ich das halt mit dem Wissen, was er alles gemacht hat, Sie haben es ja gerade vorgelesen, ist das natürlich dann eine große Diskrepanz zwischen Wissen, für was man einsteht und sich einer Terrorgruppe anzuschließen.
Ja, aber ist das nicht justament Teil des selbstgezimmerten Mythos der RAF, zweite, dritte, möglicherweise auch vierte Generation? Wir sind Teil einer großen Bewegung, wir hatten ein Ziel, wir standen für was? Die Idee letztlich war ja, wir leben den Widerstand, den unsere Väter wiederum nicht gelebt haben, die in die Schuld des Nationalsozialismus verstrickt sind. Das ist, glaube ich, die Idee, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich sind inzwischen viele Jahre vergangen und ich finde, da müssen die sich jetzt eigentlich fast schon, also eine ähnliche Frage gefallen lassen, wie sie ihren Eltern damals gestellt haben, nämlich warum habt ihr diesen Weg gewählt? Und er hat zu Terror geführt, er hat zu Morden geführt, er hat zu vielen Verletzten geführt. Und dann müssen sie sich auch der Frage stellen, wie sie heute darüber denken und sich damit auseinandersetzen, wie das nachfolgende Generationen empfinden. Und das haben eigentlich fast alle verweigert.
Das kann man in Ihrem Buch sehr gut nachvollziehen. Ich finde, dass das auch ein großer Wert dieser Recherche ist, die ja letztlich gar nicht so viel zutage gebracht hat an konkreten Ergebnissen. Aber es ist ein großer Wert zu sehen, wie so eine Schweigemauer sich auch wiederholt, ja, und dass es einfach Fragen gibt, die gestellt werden müssen und dass ein Dringen auf Antwort auch berechtigt ist. Jetzt möchte ich nochmal auf die Erlebnisse Ihres Vaters in München zurückkommen. Das war ein Teil deutscher Geschichte, die in Ihrer Familie nicht besprochen wurde. Habe ich das richtig gelesen?
Also doch, das wurde schon besprochen, aber nie so genau. Ich wusste, dass mein Vater damals bei den Olympischen Spielen als junger Streifenpolizist im Einsatz war. Aber ich wusste nicht, was da alles genau passiert ist. Und das war aber immer was ich ihn gerne fragen wollte. Und dadurch, dass wir dann auf der Recherche so lange zusammen unterwegs waren, immer wieder Ausflüge gemacht haben, dachte ich mir, vielleicht gibt's da ja mal einen Moment, um ihn das zu fragen. Und als wir dann in Jordanien waren, in Amman, wo wir eigentlich eine palästinensische Flugzeugentführerin treffen wollten, die uns dann kurzfristig abgesagt hat. Genau, Leila Khaled. War der Moment plötzlich da. Dann waren wir abends im Hotelzimmer und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir nicht mal jetzt genau erzählen könnte, was damals eigentlich alles passiert ist auf diesem Flughafen in Fürstenfeldbruck, wo die
1972,
genau, wo eben die israelische Sportmannschaft, die war ja gekidnappt worden von palästinensischen Terroristen und mein Vater sollte dann Teil eines Kommandos sein von 12 Leuten, die das Flugzeug, das die Terroristen haben wollten, um mit ihren Geiseln ausgeflogen zu werden, die sollten die quasi stürmen, also die überfallen in diesem Flugzeug. Und das war ein reines Selbstmordkommando, also mich gäbe es jetzt wohl nicht, wenn das so passiert wäre. Aber das wurde dann von dem Leiter von diesem 12-köpfigen Team kurz bevor die Terroristen mit den Geiseln gelandet sind am Fliegerhorst, wurde das dann abgebrochen und sie sind rausgegangen.
Das waren junge Männer, die sich selbst emanzipiert haben, die gesagt haben, das ist tatsächlich ein Selbstmordkommando. Wir nehmen unser Schicksal in die Hand und tun nicht, was die Befehlslage von uns erwartet hätte. Das war sicherlich eine schwierige Situation. Mir wurde in der Schilderung dessen, was Ihr Vater Ihnen erzählt hat, auch nochmal klar, ich habe das jetzt auch nochmal nachgelesen, wie fatal dieser ganze Einsatz gelaufen ist. Die ganze Aktion schien wenig geplant, wenig durchdacht.
Ja, es waren
nicht die richtigen
Desaster.
Es gab keine Scharfschützen. Ja. Und ja. Ich frage mich jetzt, man kann darüber einiges lesen, aber wissen Sie, ob Zeugen wie Ihr Vater tatsächlich auch gehört wurden?
Also, wenn man dazu forscht, dann gibt es auf jeden Fall tausende von Seiten Unterlagen von den ganzen Vernehmungsprotokollen der anwesenden Personen. Allerdings wurden da auch nicht alle gefragt. Und es wurde eigentlich danach, also gegenüber der Öffentlichkeit, jetzt ist das zugänglich in Staatsarchiven, ne? Aber es wurde halt damals eher vertuscht. Also man hatte versucht, das so unter den Teppich zu kehren, was da eigentlich alles schiefgelaufen ist. Und mein Vater und die anderen 11 Leute, die in dem Flugzeug waren, die sollten auch so eine Erklärung unterschreiben, in der drin stand, dass sie daran beteiligt waren an den Ereignissen, aber dass dieser Einsatz im Flugzeug geplant war, das kam da gar nicht mit drin vor. Also das wurde einfach verschwiegen, weil es eben so eine haarsträubende Idee war wahrscheinlich.
Fehlt nach Ihrer Ansicht da noch ein Stück Richtigstellung, Klarstellung? Aufarbeitung ist so ein großes Wort, aber
nee, auf jeden Fall, das fehlt. Und tatsächlich ist auch so, dass mein Vater und ich da dran sind. Es klingt jetzt ein bisschen verrückt, dass wir schon wieder was zusammen machen. Ja. Aber tatsächlich haben wir all diese Akten, die ich gerade beschrieben habe, bestellt, kopiert und ackern uns da gerade durch. Und da ist ein neuer Podcast für nächstes Jahr geplant, so die ganzen Ereignisse rund um dieses Polizeidesaster aufzuarbeiten. Weil ich denke, da kann man auch viel drüber lernen. Das ist ja auch so das Thema in dem Buch, so den Umgang mit Terrorismus und wie der Staat damit umgehen kann, soll, muss und was eher schadet als hilft.
Frau Schlosser, Sie beschreiben, finde ich, mit sehr viel Feingefühl, mit akkuratem Blick, aber auch mit Empathie die Bundesrepublik der 1970er Jahre. Das ist die Bundesrepublik, in der ich aufgewachsen bin. Ist Empathie für Sie eine Dimension im Journalismus, vielleicht auch eine neue Dimension?
Ja, tatsächlich finde ich, dass das kein Manko ist, wenn man mit einem subjektiven Blick an Dinge rangeht, auch als Journalistin. Also ich finde, Empathie zu haben, es ist eher gut, sich dessen bewusst zu sein und das zu benutzen, als zu versuchen, so zu tun, als wären wir Menschen nicht so, dass wir nicht automatisch einfach Schubladen aufmachen und manche Leute sympathischer finden, andere unsympathischer. Also das ist ja irgendwie klar und das ist, glaube ich, besser, das zu reflektieren und mit aufzunehmen in den journalistischen Prozess. Es kann sein, dass es was Neueres ist. Also ich bin ja auch Reporterin bei Steuerung F, so ein junges Reportageformat von Funk, dem Angebot von ARD, ZDF. Und da ist das auch so, dass man viel mehr dem Reporter folgen darf bei seiner Arbeit und was ihn dabei für Zweifel umtreiben, anstatt einfach nur ein Ergebnis präsentiert zu bekommen.
Lassen Sie uns zum Ende der Sendung noch klären, was es mit dem Arsch von Franz Josef Strauß auf sich hat. Das ist wirklich eine der wenigen lustigen Stellen, aber man kann an
genau,
der Stelle
wirklich
lachen.
Genau, es ist eine lustige Stelle. Danke, das freut mich, dass das funktioniert. Also es ist einfach ein Zitat von meinem Vater, als er mir erzählt hat, was da auf dem Flugplatz 72 bei dieser versuchten Geiselbefreiung stattgefunden hat. Er war auf dem Flugtower und im Flugtower war auch die Einsatzleitung, darunter eben Franz Josef Strauß. Und als die Schießerei begann, haben sich alle, mein Vater, Franz Josef Strauß und alle, die beteiligt waren, auf den Boden geworfen und sind dann so schnell es ging zu der Treppe gekrabbelt, um wegzukommen von dieser gefährlichen Situation. Und vor meinem Vater war dann einfach, wie er eben gesagt hat, plötzlich dieser Riesenarsch von Franz Josef Strauß. Und das war einfach dann, ich musste da sehr lachen, als er das erzählt hat, obwohl das ja so grotesk ist. Das ist ja eigentlich ein schrecklicher Moment gewesen. Die hatten Todesangst. Aber es war trotzdem einfach so eine absurd lustige Stelle, dass er plötzlich mit diesen riesigen Hintern vor sich diese steile Leiter runterklettern sieht auf allen vier. Ne? Und so kam es dann zu dem Titel.
Vielen Dank, Patricia Schlosser.
Sehr gerne.
Vielleicht sollte
Danke
man noch hören. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass die Podcast-Serie mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet wurde. Ja, nachlesen kann man das alles in dem Buch Im Untergrund, der Arsch von Franz Josef Strauß, DHF, mein Vater und ich. Vielen herzlichen Dank.